Guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich freue mich immer wieder, ja, das, was der Ralf eben so im Gebet zum Ausdruck gebracht hat, dass wir wirklich diese Freiheit noch haben dürfen, dass wir uns hier versammeln können, ohne dass irgendwo wir Angst haben müssen, dass gleich die Polizei oder sonst wer hier reinkommt und die ganze Sache auflöst, dass wir uns weiter über Gottes Wort unterhalten können. Denn das ist doch etwas, ja, was vielleicht auch schon fast zu selbstverständlich für uns geworden ist. Aber lasst uns das wirklich, ja, annehmen und lasst uns das ausüben, solange wie es eben geht. Wir wissen nicht, wie lange das noch sein wird. Und wenn wir Familie Schmitz, hier vorne wäre noch eine Reihe. Und wenn wir heute Morgen so in der ersten Stunde so darüber nachgedacht haben, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er für mich und für dich ans Kreuz gegangen ist, dann hat er das getan, um letztlich Gemeinde zu gründen. Er hat es getan, dass Menschen wieder mit dem lebendigen Gott in Verbindung kommen können. Und er hat es getan, damit seine Liebe zu allen Menschen weitergetragen werden kann. Und wir haben ja gerade die Situation, auch dazu haben wir gesungen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, dass uns der Heilige Geist gegeben worden ist. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 aufschlagen, da finden wir diese Begebenheit, wo der Heilige Geist auf diese Erde kam und ja, die Menschen es gar nicht verstanden, was da passierte. Und Petrus ihnen dann erklärte, was da passiert ist, dass nämlich Gott seinen Geist gegeben hat und dass ja er jetzt da ist, um auch in der Gemeinde zu wirken. Und er hat den Menschen gesagt, dass sie an Christus Jesus glauben sollen. Als sie fragten, was sollen wir tun, sprach Petrus, glaubet an den Herrn Jesus und ihr werdet errettet werden. Das ist doch etwas, ja, was wir alle annehmen durften. Ich hoffe, dass wir es alle annehmen durften. Und wenn wir es noch nicht begriffen haben, dann, ja, dann sei wirklich einmal darüber nachzudenken, was der Herr Jesus getan hat. Einmal darüber nachzudenken, dass das Leben auch nach diesem Leben hier auf der Erde weitergeht. Aber wir finden dann in der Apostelgeschichte etwas, was mich immer wieder bewegt und was ich uns jetzt einmal lesen möchte. Apostelgeschichte 2 ab Vers 37, nämlich nach der Predigt des Petrus. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Was für eine Zeit, was da passiert ist. An einem Tag 3000 hinzugetan. Sie ließen sich taufen. 3000 Taufen an einem Tag. Wir freuen uns, wenn wir innerhalb eines Jahres vielleicht mal 1, 2 oder 3 Taufen haben. Aber wir müssen auch sehen, dass die Zeit natürlich eine ganz andere war zu der Zeit. Die Menschen, die Juden, die dort in Jerusalem lebten, kannten im Wesentlichen ja das Alte Testament. Und damit hatten sie eine Grundlage. Und wenn wir heute in unser Volk Deutschland hineingucken, dann sehen wir, dass kaum noch einer etwas mit biblischen Dingen anfangen kann. Wer schon mal hier und hin und wieder so eine Quizsendung im Fernsehen geguckt hat, wenn da irgendeine biblische Frage kommt, dann kann man sich manchmal nur amüsieren, was da für Antworten kommen. Weil die Menschen interessiert das einfach nicht mehr. Und doch sind wir hier hineingesetzt in diese Welt, auf diese Erde, um den Menschen von dem Herrn Jesus zu erzählen. Und da ist für mich immer wieder die Frage, auf welch einer Basis steht eigentlich mein und dein Glaubensleben, neben dem, dass natürlich der Herr Jesus unser Herr ist und dass er es ist, der ja, uns führen möchte in dieser Zeit. Aber die Frage ist, wie nutzen wir das aus? Die Frage ist, tun wir das, was die ersten Christen auch getan haben, nämlich das, was in Vers 42 steht, und darum soll es heute im Wesentlichen gehen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten. Das ist ein Ausspruch, den kennen wir heute kaum noch. Ja? Andere Übersetzungen nehmen hier den Begriff, sie waren beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das war ihnen wichtig. Und wir haben dann später gelesen, sie waren täglich zusammen. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Verharren wir wirklich auf diesen Grundzügen, die uns hier mitgegeben haben, die die ersten Christen so in sich hatten, die sie auch so ja ein Stück weit begehrlich und interessant für die Leute machten? Das ist eine Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Oder ist uns das hier am Sonntag genug? Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Wenn wir das einfach mal uns zunächst angucken, die Lehre der Apostel. Die Bibel hatten sie noch nicht. Das Neue Testament hatten sie an der Stelle noch nicht. Aber die Apostel konnten ihnen auslegen. Die Apostel konnten ihnen sagen, was der Herr Jesus ihnen gelehrt hatte. Denn der Herr Jesus sagte am Ende bei dem Missionsbefehl, neben dem, dass wir hinausgehen sollen in die Welt, die Menschen zu Jüngern machen sollen, sie taufen sollen und lehret sie alles, was ich euch geboten habe. Also der Herr Jesus hatte in die Apostel eine Grundlage gelegt, die entsprechend die Apostel hier offensichtlich weitergegeben haben. Und das war ihnen wichtig. Und wir haben heute eine Grundlage, wir dürfen tagtäglich in diesem Buch, in der Bibel lesen. Wir haben eine fantastische Grundlage, da wir Gottes Willen in der Ganzheit der Bibel haben dürfen. Und verharren wir darin, uns damit auseinanderzusetzen, uns darüber Gedanken zu machen, was wirklich unser Weg hier als Christ über diese Erde ist, uns darüber Gedanken zu machen, was Gott von mir, von dir möchte, in den Gaben, die er uns gegeben hat, wenn wir da noch in den Korintherbrief reingucken oder in den Römerbrief, die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Verharren wir da drin, wirklich uns auszurichten auf den Herrn Jesus und das zu tun, was er gerne haben möchte? Ist für die Leute, die noch ganz normal im Arbeitsprozess stehen, sicherlich eine riesengroße Herausforderung. Bei alledem, was auf der Arbeit auf einen zukommt, ich weiß das von mir selber. Da ist manch ein Tag vergangen, man hat zwar morgens eine Andacht gelesen, vielleicht auch intensiv gebetet. Wir beide, meine Frau und ich, können das dadurch, dass ich ja zu Hause im Büro arbeite, nutzen das morgens immer aus, um das zu tun. Und dann wird es Abend und dann stellt man fest, der Tag ist vorbei und ein Gedanken an Gott, an Gottes Wort, an das, was er von einem möchte, ist mal wieder viel zu kurz gekommen, wenn er überhaupt denn da war. Insofern ist es auch für mich eine Herausforderung, immer wieder hier in der Lehre der Apostel zu verharren, mich damit auseinanderzusetzen. Und je mehr ich in der Bibel lese, umso mehr werde ich auch von dem verstehen, was Gott uns in seinem Wort mitgeteilt hat. Ich glaube, es gibt keinen Menschen hier auf dieser Erde, der wirklich das Wort Gottes in der Gänze, in alledem, was dort an Verbindungen gibt, in alledem, was Gott uns da mitgeteilt hat, wirklich bis zu 100% versteht. Aber wir dürfen wachsen darin. Und vor allen Dingen, wir dürfen ja wirklich uns durch das Wort Gottes reinigen lassen. Es gibt da so ein Beispiel drüber. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Wenn du deinen Körper, wenn du dein Leben mit all dem Sündhaften, was du hast, einfach mit einem dreckigen Korb aus Weidengeflecht entsprechend vergleichst. Und wenn du jetzt dadurch, dass du ja weißt, dass du sündig bist, du einfach die Bibel liest und trotzdem feststellst, ich verstehe nicht viel mehr, ich lese immer wieder etwas, aber so wirklich durchdringend tut es nicht, dann tut es aber eins, genauso wie wenn du Wasser durch den Korb schüttest. Das Wasser wirst du nie im Korb festhalten, in dem Weidenkorb. Es wird immer durchfließen. Aber das Wasser reinigt den Korb. Und so reinigt das Wort Gottes auch unser Leben. Uns wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf einmal bewusst, Mensch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder da ist etwas, was ich tun sollte und ich tue es jetzt auch, ich packe es an. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wirklich mit dem Wort Gottes, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was Gott uns hier mitgegeben hat, damit wir davon das lernen, damit wir uns mehr noch auf den Herrn Jesus ausrichten können. Und damit wir das nicht alleine machen müssen, hat er uns eine Gemeinde gegeben, hat er uns Gemeinschaft gegeben. Und das ist etwas, auch da tun wir uns vielleicht in der heutigen Zeit, aufgrund alledem, was es sonst noch so gibt, was noch zu tun ist, was noch zu machen ist, was zu arbeiten ist, an manchen Stellen kolossal schwer. Wie ist das mit der Gemeinschaft untereinander? Pflegen wir diese? Oder ist es so, wie es in vielen Kirchen auch der Fall ist, man geht sonntags zum Gottesdienst, man sagt sich guten Tag, man sagt auf Wiedersehen, geht wieder weg. Vielleicht geht man dann auch noch in der Woche hier zur Gebetsstunde oder zu einer Bibelstunde in genau der gleichen Weise und sagt, und das ist dann die Gemeinschaft miteinander. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Ich glaube wirklich, dass in dieser Gemeinschaft, dass da viel mehr mit zusammenhängt. Wenn wir nämlich dann in Vers 44 zum Beispiel lesen, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, dann ist das schon etwas, was mich nachdenklich macht. Wie viel Kontakt haben wir untereinander? Eine Frage, die mich schon, ja, ich glaube, seit Jahrzehnten unter den Christen beschäftigt. Wie viel Kontakt haben wir untereinander? Und jetzt kann ja mal jeder für sich einfach so die Reihen durchgehen, alleine schon, wie wir hier sitzen, und überlegen, wie viel Gemeinschaft außer guten Tag und guten Weg haben wir als Gemeinde untereinander. Und doch ist es wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben. Es ist wichtig, dass wir auch in dieser Gemeinschaft nicht nur über das Wetter oder über sonst was reden, sondern dass wir uns austauschen über das, was Gott uns ja auch gegeben hat, was Gott uns geschenkt hat in der stillen Zeit, was mir deutlich geworden ist, den anderen mitzuteilen. Aber auch, ich möchte auch gern wissen, was den anderen deutlich geworden ist, um auch davon zu lernen. Und vor allen Dingen auch, um nicht auf irgendwo, wenn ich als Einzelgänger unterwegs bin, wird es ganz schnell passieren, dass ich auch auf falsche Ideen komme. Wir brauchen uns auch zur Korrektur gegenseitig. Das ist etwas, wo die Apostel hier in der ersten Zeit das offensichtlich geschafft haben und damit ein Zeugnis waren, was kaum zu überbieten war. Das war ein Bollwerk. Da war man wirklich gemeinschaftlich zusammen. Die in Jerusalem hatten auch noch nicht das Problem, dass es in einem Ort 7 oder 8 unterschiedlichste Gemeinden mit unterschiedlicher Ausrichtung gab. Sondern für sie war Jesus Christus derjenige, wohin sie sich versammelt haben. Sie trafen sich gemeinsam. Auch wenn sie zu Hause das Brot brachen, da werden sie nicht alle immer zusammen gewesen sein. Das hängt nicht sonntags morgens an der Stunde hier, wo wir alle hier zusammen sind. Die ersten Christen brachen zu Hause das Brot. Sie dachten daran, was der Herr Jesus für sie getan hat. Und das ist das, was uns immer wieder bewegen sollte. Und das ist hier auch dieser dritte Punkt, nämlich sie verharrten im Brechen des Brotes. In vielen Gemeinden haben das große Problem, wenn dann Abendmahl ist, dann sind die Reihen relativ leer und zum Predigtgottesdienst füllt sich der Raum, dass kaum noch Platz ist. Aber der Herr Jesus, der dich ganz persönlich mit seinem Blut erkauft hat, der für dich gelitten hat, der für dich in das Gericht Gottes gegangen ist, dieser Herr, der dir das ewige Leben geschenkt hat, lädt dich ganz persönlich ein. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was würdest du tun, wenn dich eine hohe Persönlichkeit, die du schätzt, einlädt zu einem Brunch? Du schätzt die Persönlichkeit, die ist sehr wichtig. Und er sagt, weißt du was, nächsten Samstag treffen wir uns mal zum Brunch in irgendeinem Hotel, ist ja vollkommen egal jetzt wo. Was würdest du tun? Du hast Zeit. Was würdest du tun? Die Antwort kannst du dir selber stellen. Aber der dir das ewige Leben geschenkt hat, der dich einlädt, seinen Tod zu verkündigen, der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Da müsste ich eine Stunde früher aufstehen, da habe ich ja dies oder jenes, da habe ich eine Unmenge an Entschuldigungen im Zweifel. Und das ist eine Frage, auch die muss sich jeder selbst und ganz persönlich stellen. Ich kann dir die nicht beantworten. Aber ich weiß eins, für mich persönlich ist dieses Brechen des Brotes am Sonntagmorgen als Gemeinde absolut wichtig. Weil ich damit der Einladung meines Herrn und Heilandes nachkomme. Weil ich damit auch wieder mal ganz besonders daran denke, was er für mich getan hat. Damit das nicht in Vergessenheit gerät. Wir sollen es tun, bis er wiederkommt. damit es nicht in Vergessenheit gerät. Ich nehme immer so dieses ganz einfache Beispiel, wie vergesslich wir Menschen sind, seitdem wir fast alle ein Smartphone haben, können wir keine Telefonnummern mehr auswendig. Was ich früher an Telefonnummern kannte, auch weil ich als Zahlenmensch so als Telefonnummern kannte, ohne Probleme. Da nimmt man heute das Smartphone, sucht den Namen und tippt drauf. Und genauso bin ich davon überzeugt, wenn ich die Christenheit in all den Jahrhunderten, nachdem der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, in den Jahrtausenden, wenn sie nicht immer wieder daran gedacht hätte und wenn es nicht gerade der brüdergemeintlichen Richtung im vorletzten Jahrhundert so wichtig geworden ist, wieder daran zu denken, das Brot zu brechen, wieder das aufleben zu lassen, um mehr an den Herrn Jesus zu denken, dann wäre das Ganze heute komplett in der Vergangenheit, komplett in der Vergessenheit gelandet. Und deshalb denk einmal drüber nach, damit du in deinem Leben vielleicht auch mehr noch und näher noch zu Herrn Jesus rankommst. Und der letzte Punkt in diesem Vers ist, sie verharrten in den Gebeten. Und da bin ich davon überzeugt, auch wenn die täglich zusammen waren, haben die zusammen gebetet. Und wie oft, selbst wenn wir zusammen sind in der Woche, vergessen wir dann, dass wir eigentlich auch zusammen beten können. Ich stelle mich unter diese ganzen Themen mit drunter, weil ich da genauso Dinge habe, genauso noch einen Nachholbedarf habe, der mit dem, was die ersten Christen hier getan hat, werde ich wahrscheinlich gar nicht drankommen, wenn nicht irgendwas ganz Besonderes passiert. In den Gebeten. Die Kraft des Gebets. Jeder, der schon mal in irgendeiner Weise schwerer krank war, oder wie auch jetzt in dieser Trauerzeit, die Gebete einer Gemeinde stützen. Das haben schon viele erfahren. Aber müssen wir denn nur dann beten, wenn es schwierig ist? Oder können wir nicht auch beten und miteinander beten, wenn wir wirklich Lob und Dank auf den Lippen haben? Philipper 4 sagt, dass wir mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen sollen. Wo ist das mit der Danksagung? Wo ist das mit dem Lob, so wie Ralf das auch im Eingangsgebet gesagt hat, dieses Loblied, was wir gesungen haben, was wir gemeinsam gesungen haben. Man kann auch sagen, wir haben es als Gebet gesungen, zu einem großen Gott, zum Herrn Jesus. Halleluja. Dass er es ist, auf den wir uns ausrichten können. Aber wir dürfen auch in der Not beten, und das ist ganz wichtig, das ist auch ganz wichtig. Lasst uns das nicht vergessen, das Gebet, weil das ist der direkte Draht zu Gott. Gott hört dein Gebet. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass wir als Gemeinde eine Gebetszeit haben am Mittwochabend, wo wir gemeinsam zu dem großen Gott beten wollen, um das, was die Gemeinde betrifft, entsprechend vor Gott zu bringen. Lasst uns an der Stelle wieder mehr verharren in dem, was Gott uns auch in dieser Kraft des Gebets gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dem Zusammenhang, aber mir geht es manches Mal so, dass ich mittwochs abends, wenn ich nach einem vollen Arbeitstag mich hier hinsetze, ich erstmal verschnaufe. Ich vielleicht auch mit Gedanken noch ganz woanders bin. Aber es ist wichtig, dass wir an der Stelle uns auch dann an Gott wenden, denn der kann dir auch deine Müdigkeit nehmen. Der kann dir die Konzentration geben, dass du wirklich die Bibel und Gebetsstunde auch nicht nur körperlich, sondern geistig anwesend bist. Nimm es doch wahr, weil das ist doch etwas, was uns auch als Gemeinde zusammenschweißt, was uns auch als Gemeinde vielmehr auch wieder Gemeinschaft haben lässt, nicht nur im Privaten, sondern auch in den Gemeindestunden selbst Gemeinschaft haben lässt miteinander. Und deshalb, damit wir als Gemeinde gestärkt sind, damit wir als Gemeinde vielleicht auch, und ich wünsche es mir einfach, einen Aufbruch erleben, dass es nach vorne geht, dass wir wirklich merken, Jesus Christus ist derjenige, der hier was bewegt. Sei es im Missionsbereich, sei es im Lehrebereich, wie auch immer. Und das wünsche ich mir von jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen von uns, dass wenn wir hier sonntags hinkommen, dass wir diese Nähe spüren. Mein Gebet ist es, sonntags morgens, samstags abends immer wieder mal, dass ich sage, Herr, lass uns deine Nähe spüren. Weil er hat uns errettet, er hat uns erlöst für alle Ewigkeit. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir nicht hierher kommen und nur den Stuhl warm sitzen. Klar kann Gott uns auch da erreichen und uns wachrütteln. Aber lass uns nach seiner Nähe streben, lass uns verharren in diesen Punkten. Und ich möchte mit einem ganz einfachen Vergleich schließen. Wir haben hier in diesem Vers 4 Punkte. Und auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, der hat ganz einfach 4 Beine. Und du sitzt da stabil drauf. Du brauchst nicht jonglieren und gar nichts. Das ist standhaft. Es funktioniert. Aber mit jedem Bein, was ich dir von deinem Stuhl absäge, wird das Sitzen schwieriger. Und wenn es nur noch ein Bein ist, dann müssen wir schon ganz schön jonglieren. Aber für mich ist das mal irgendwann so ein Beispiel geworden, aus diesem Vers heraus. Auf wie vielen Beinen steht dein Christenleben? Das kannst du nur selbst beurteilen. Ich kann es für dich nicht beurteilen. Und das musst du einfach mal mit Gott besprechen. Auf wie vielen Beinen steht dein Christenleben? Musst du jonglieren, um überhaupt irgendwo etwas von Gott, von der Gemeinde, von den Gebeten und so weiter mitzubekommen? Oder steht es wirklich standhaft? Hat es einen Halt in Christus Jesus? Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich jedem hier im Raum, dass wirklich ja diese Punkte immer mehr zu der Stütze in deinem Leben werden, weil sie richten sich aus auf den Herrn Jesus. Die Lehre der Apostel, die Bibel zu lesen, die Gemeinschaft untereinander, um zu merken, dass ich nicht allein auf der Welt bin und als Christ unterwegs bin, sondern dass es viele andere gibt. Das Brechen des Brotes, wo ich mich ganz bewusst auf den Herrn Jesus konzentriere und ihm dafür danke, was er für mich getan hat, damit ich ewiges Leben habe. Und in den Gebeten diese Kommunikation zwischen Gott und mir, damit ich ja nicht vergesse, dass er es ist, der mich hier auf dieser Erde führen möchte. Der Herr sei mit dir, der Herr führe dich und schenke dir in dieser Woche wirklich eine gesegnete Zeit und immer wieder auch an den Gedanken, an diesen einen Vers. Er ist nicht lang, den kann man schnell auswendig lernen. Denke daran in deinem ganz praktischen Leben. Amen.
Der Christoph hat uns den Vers ja wirklich sehr eindrücklich für uns als Gläubige vor Augen gestellt und was er für uns als Gläubige zu sagen hat. Und das Beispiel des Stuhls würde ich auch gerne nochmal einfach unterstreichen. Es ist ein sehr gängiges Beispiel, aber es trifft den Kern der Sache einfach unheimlich genau. Ich möchte aber gerne noch auf einen Punkt eingehen, der noch nicht so zur Sprache gekommen ist, und zwar in Bezug auf die Lehre der Apostel. Es ist schon bemerkt worden vom Christoph, dass das ein Begriff ist, der zumindest in der Anwendung heute sicherlich etwas lebt, weil wir haben heute einfach mehr Lehre der Apostel durch das abgeschlossene Wort Gottes in Händen als damals die Apostel zu dem Zeitpunkt. Ich denke, dass der Vers aber die Lehre der Apostel auch damals zu dem Zeitpunkt, wie er gesprochen wurde, etwas ganz Bestimmtes oder einen ganz bestimmten Inhalt hatte, was denn die Lehre der Apostel ist. Und ich glaube, dass wir die Lehre der Apostel sehr gut in den Reden der Apostel finden, die uns besonders auch in der Apostelgeschichte aufgezeigt sind. Und dem Vers vorausgehend, dem Vers 42, ist ja eine Rede des Petrus, die in Apostelgeschichte 2 in Vers 14 beginnt bis Vers 36 geht. Dann werden uns bestimmte Resultate quasi geschildert in den Versen 37 bis 41 und dann kommt es zu diesem markanten Vers, über den wir gesprochen haben. Und ich möchte mich einfach mal an die richten, die diesen Vers 42 überhaupt gar nicht für sich so in Anspruch nehmen können, weil sie einfach ein Grundkriterium, was uns in der Rede des Petrus geschildert wird, für sich gar nicht in Anspruch genommen haben. In der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten kann man nämlich nur verharren, wenn man überhaupt ein Eigentum des Herrn Jesus ist, wenn man ein Kind Gottes ist. Ansonsten steht einem das ja gar nicht offen. Das ist etwas, was den Gläubigen im ureigensten Sinne offen steht. Und wenn wir die Zeit wäre, würde völlig da fortlaufen, wir würden jetzt noch diese ganze Rede uns anschauen. Möchte aber ein paar Verse daraus lesen, und zwar Apostelgeschichte 2 ab Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, und nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Noch ab Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich glaube, dass die Lehre der Apostel damals in dieser besonderen Zeit ganz besonders geprägt war von dem Herrn Jesus Christus, gekommen in Niedrigkeit, ans Kreuz geschlagen, von Gott auferweckt und erhöht in der Herrlichkeit. Ich glaube, dass das damals der Mittelpunkt der Lehre der Apostel war und auch das, worin die Gläubigen sich in besonderer Weise danach, woran sie sich erfreuten, worauf sie ruhten und wo sie Gemeinschaft drin hatten. Und auch wenn wir die anderen reden, auch von Petrus und auch von Paulus später, wenn wir sie lesen, dann merken wir, es ist immer eine Rede, eine Lehre, die den Herrn Jesus Christus zum Mittelpunkt hat. Er ist der Mittelpunkt der Lehre der Apostel und er ist auch der Eckstein der Gemeinde, so lesen wir an anderen Versen. Das heißt, der Herr Jesus ist der Mittelpunkt. Und da möchte ich einfach die Gelegenheit wirklich nutzen, dass sich wirklich, dass jeder mal fragt, ist der Herr Jesus überhaupt wirklich mein Mittelpunkt? Der Herr Jesus ist nicht der Mittelpunkt durch Besuchen einer Gemeinde. Der ist auch nicht der Mittelpunkt durch Tun guter Werke. Er ist nicht der Mittelpunkt, wenn man ein gewisses menschenfreundliches, humanistisches Gedankengut pflegt. Das alles macht den Herrn Jesus nicht zum Mittelpunkt eines Lebens. Ich las in einem Kalenderzettel von einem Evangelisten, Der begegnet den Leuten immer so, jedem, der ihm über den Weg lief, im Zug, wo auch immer, da sagt er immer, bist du eigentlich von Neuem geboren? Das ist eigentlich eine Frage, die unmittelbar zum Kern der Sache kommt und überhaupt gar keine Ausweichmöglichkeit nach links oder rechts zulässt. Es ist der Mittelpunkt, schlussendlich, worauf die Lehre der Apostel hier in dieser Ursprungszeit sicherlich darauf abzielt. Und so möchte ich mal die Frage stellen. Stellen wir uns alle mal die Frage, sind wir von Neuem geboren? Weil das ist die einzige Frage, wo es wirklich drauf ankommt. Das müssen wir mal uns auf. Sind wir von Neuem geboren? Kannst du sagen, ich bin von Neuem geboren? An dieser Frage entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Da entscheidet sich dran, wie wir unser Leben leben. Und das entscheidet auch, ob der Herr Jesus wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und wenn hier jemand ist, der diese Frage nicht klar beantworten kann, dann kann ich einfach nur appellieren, nicht nachzugeben, bis er sie klar beantworten kann. Und wenn jemand hier ist, der die Frage für sich mit einem Nein beantworten muss, und mit dem Vers möchte ich schließen aus dieser Predigt, dem möchte ich den Vers 21 sehr ans Herz legen. Da steht, und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.